Hallo, ihr hört das Freifunkradio
für den Monat Juni. Unser Gast ist Jom aus Franken. Nichts Falsches sagen hier.
Nee, aus Franken ist richtig.
Okay. Ja. Komm ruhig ein bisschen
in Franken gibt es ja verschiedene Freifunk-Communities. Ich komme aus einem Dorf mit 300 Kühen und 200 Einwohnern. Das war richtig, richtig Dorf. Und wir hatten halt auch nie DSL. Und dadurch bin ich eigentlich zum Freifunk gekommen im ersten Schritt. Mhm. Also mein Weg war wirklich am Anfang wirklich Internet. Internet holen, bringen, verteilen. Wir hatten auch kein Handynetz.
Ach, das noch? So also die Milchkanne, die gar nichts hat.
Also es gab natürlich schon irgendwie 2G-Netz, gab es schon, aber alles, was halbwegs plausibel zum Surfen ist, war nicht verfügbar. Und so kam es dann eben, dass ich irgendwann entdeckt habe, hey, es gibt da was. Und das ist dann irgendwie relativ schnell zeitlich skaliert. Also.
Skaliert oder eskaliert?
Eskaliert, ja. Ja, am Anfang versucht man ein bisschen für sich selber zu flicken und dann versteht man ein bisschen mehr die Technik und dann versucht man, ja, denkt man sich, okay, an dem Ort wäre es auch noch toll, wenn hier irgendwie Freifunk wäre. Und dann stellt man fest, okay, man kann ja nicht nur Internet, sondern man kann ja dann auch noch Netzwerk machen. Und dann entstand bei uns im Dorf, also wie gesagt, nur wenige Häuser. Und dann haben immer mehr Leute halt eben irgendwelche TP-Link-Teile aufgehängt in ihren Fenstern.
841?
Noch früher, das waren so eine Antenne.
741.
741, ja genau, ja.
Das von welchen Jahren reden wir? Wann hast du damit angefangen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
Also ich kenne dich schon ganz schön lang von diversen Freifunkveranstaltungen.
Ich müsste es nachschauen.
Also. Aber das Internet hat euch per Richtfunk geholt, oder?
Am Anfang nicht, später schon, ja. Also wir hatten das Gewerbegebiet. Und im Gewerbegebiet, also es gab erstmal einen Feuerwehrturm und vor dem Feuerwehrturm wurde dann letztendlich halt versucht halt eben intern rüberzubringen. Die Feuerwehr hat uns da nicht hochgelassen. Dann ging es ins Gewerbegebiet und im Gewerbegebiet habe ich zum Fall Verwandtschaft und die haben mir dann gesagt, ja okay, schraub einfach hoch auf den, geh auf die Firmendach und mach einfach, was du willst. Aber du musst uns dann auch die PCs fixen, wenn was nicht geht.
Und, Leute, für solche Windows-Rechner wahrscheinlich?
Ja, es war ein ganz schlechter Deal für mich im Nachgang. Aber
was tut man nicht für Internet zu Hause?
Ja, und so ging eigentlich das dann langsam los. Und dann war natürlich auch immer mehr der Bedarf halt aufgrund der mangelnden Handykonnektivität und der Bedarf an WLANs eben für Gäste. Mhm. Und ja, und dann ging halt eben eins zum anderen. Dann der erste Stammtisch.
Ihr habt dann quasi DSL aus einem Nachbarort empfangen oder habt da irgendeinen DSL-Anschluss gekauft oder wie?
Nee, also die Firmen waren versorgt im Gewerbegebiet.
Ach so, okay. Da gab es dann DSL.
Ja, also nicht schnell, aber es gab DSL.
Mhm. Was heißt nicht schnell?
Ich glaube damals 16.000.
Okay,
Ich habe schon befürchtet, es wäre DSL-Light gewesen.
Nee, also ich dachte jetzt schon so 768 ja, genau. Kilobit im Downstream und 128K im Upstream.
Oder also bei uns gab es wirklich DSL-Light und in dem Jahr dann. Und in der Gewerbegebiet dann eben halt 16.000. Mhm. Und das wurde dann eben halt mit einer ganz schlechten, also im Nachgang ganz, ganz üblen Installation eben zu uns eben reingeholt. Ja, und dann kam ich dadurch in Kontakt mit den fränkischen Freifunkern. Und es war damals auch noch ein ganz, ganz kleiner Haufen. Da ist dann auch Technologie damals aus Oldenburg eingeführt worden. Netmon war das so ein Tool. Und da gab es einen ziemlich regen Austausch mit Oldenburgern und dadurch irgendwie dann in Richtung WCW das erste Mal. Das war auch mein erstes Mal in der Seabase, seitdem komme ich immer wieder gerne her. Also das erste Mal Seabase war wegen Freifunk und habe dann auch da natürlich irgendwie entdeckt, halt, was halt noch alles in der Seabase Interessantes stattfindet. Das ist natürlich schon für jemand, der ganz platt aus Bayern kommt. In Bayern haben durchaus die Hackerspace weniger im chaotischen Anstrich wie manchmal in Berlin, um es jetzt so zu formulieren. Also man muss halt auch immer damit rechnen, damit irgendwann eine Behörde so vorbeikommt oder irgendein Bürgermeister von der CSU und dann möchte man nicht unbedingt.
Da hat man alles seine Ordnung in
Bayern. Ich sehe es nicht positiv, ich sehe es eher negativ, aber du merkst halt schon, dass die Kreativität sehr eingeschränkt ist dann teilweise, weil die Leute sich, glaube ich, viel mehr Gedanken machen halt eben darüber, halt, wie die Außenwirkung ist. Mhm. Und unbewusst ist natürlich dann eine gewisse Linientreue dann auch spürbar. Das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge, aber selbst in den linksten Projekten in Bayern ist es trotzdem noch anders wie in Berlin oder in Hamburg. Also.
Aber selbst die CSU sollte wahrscheinlich begeistert sein von dem, was ihr da oder was du da auf die Beine gestellt hast, dass es da jetzt plötzlich ein bisschen mehr Internet gibt, oder?
Naja, also zum einen in Frankenwald war das ja nicht ich alleine. Also ich habe mich jetzt vor allem am Anfang halt eben um mein Dorf gekümmert, weil da eben halt Bedarf war und dann ist man natürlich in Austausch mit anderen Communities auch gekommen. Aber innerhalb von Franken, da waren ganz, ganz viele beteiligt. Manche sind noch dabei, andere sind nicht mehr dabei. sind auch viele gegangen im Nachgang, also viele haben ein paar Jahre mitgemacht und dann sind sie wieder weg gewesen. Ich kann mich an einen Fall erinnern, der war voll aktiv, total 100% aktiv und hatte Riesenpläne auch über automatisches Testen von Hardware für Firmwares und so weiter und zack war der weg. Und ich habe mich immer gefragt, wo ist der jetzt hin? Was ist mit dem passiert? Den hat man nicht erreicht oder so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der ist jetzt bei der Polizei als Gutachter für Netzwerktechnik. Okay. Und war, das hat sich anscheinend ausgeschlossen mit der Freifunktätigkeit. Was ich im Nachgang nicht ganz verstehe, weil ich finde durchaus, als Polizist kann man mit Freifunk mitmachen, weil eigentlich sollte man einem auch so Datensensibilität und so weiter, sollte man natürlich da auch irgendwie haben, aus meiner Sicht jetzt. Aber für ihn hat das anscheinend ein Ausschlusskriterium, was ich sehr schade fand. Aber ansonsten, die CSU hat uns eigentlich weitgehend ignoriert.
Also. Auch die CSU ist pro Freifunk, also zumindest in Franken, in manchen Regionen haben die sich da mal geäußert.
Ja. Die Bundes-CDU war immer, die Bundestags-CSU war immer ein bisschen kritisch gewesen, wenn es um Gesetzesentscheidungen ging, aber ich glaube, die Lokalpolitiker sind wahrscheinlich alle froh.
Die sind pragmatisch, wenn es da kein Netz gibt und dann kommen Leute und sagen, wir bringen euch Netz.
Ich weiß ja nicht, wie stark bei euch Tourismus ausgeprägt ist. Das ist ja dann auch immer noch so ein Ding, wenn es irgendwie WLAN gibt, dann...
Wäre ja Tourismus in unserer Gegend nicht so extrem. Wenn man 20, 30 Kilometer weiterfährt, vor allem in die Richtung Rodenburg ob der Tauber, ja. Nürnberg, ganz stark Bamberg auch, da ist natürlich internationaler Tourismus, Terrorismus sage ich schon fast.
Internationaler Tourismus.
Ja, Ansbach ist ja Terrorismus technisch auch gar nicht so schlecht.
Ach, war das mit diesem Rucksack oder
was? Ja, in Ansbach gab es mehrere Attentäter, also das war... Nicht unbedingt nur immer mit Glaubenshintergrund, aber eben auch mit Glaubenshintergrund, also die volle Packung. Naja, und aber da war dann schon die Sensibilität deutlich erhöht. Also ich weiß es von Freifunk Rotenburg, ob der Tauber. Die Jungs sind alle nur Jungs, zumindest kenne ich sie nur als Jungs, sind am Anfang extrem darauf bedacht gewesen, halt die Hotels mit ins Boot zu bekommen, weil sie halt wussten, in dem Moment, wo die Hotels und der Hotel- und Gaststättenverband hinter ihnen steht, dann ist das ein Selbstläufer in Rotenburg und die haben mittlerweile, ich glaube, irgendwie 300 oder 400 Router auf den Straßen verteilt. Da kann man natürlich, viele würden jetzt sagen, ja, das ist ja nur irgendwie Plastikkisten und das kann ja jeder machen, ist ja nur kostenlose VPN aufstellen, aber denen, ihr internes Netz funktioniert auch echt gut und zwar über viele Grenzen hinweg halt und das muss man erstmal hinkriegen, vom einen Ende ins andere Ende der Stadt halt eben einen Ping hinzukriegen und der nicht übers Internet geht. Ja, das ist natürlich durch die ganze Crap-Hardware, die ja teilweise mittlerweile eben veraltet ist, nicht besonders performant, wenn man jetzt den Durchsatz ansieht, aber zumindest theoretisch funktioniert es.
Ja, es funktioniert ein bisschen.
Es funktioniert, ja. Und wer eben die Zeit mitbringt, ob das für Backups oder eben für andere Sachen ist oder für Home-Automatisierung oder so, da reicht es vollkommen. Also das heißt, du hast dann ein eigenes Netz, wo du eben dein Haus an- und ausmachen. Und für die war eben der Tourismus total wichtig, weil für die war das der Türöffner.
Du hast vorher die Anzahl der Kühe aufgezählt und die Anzahl der Bewohner. Also du hast gesagt, 200 Bewohner und 300 Kühe? Oder?
So war es in der Richtung, schätze ich, ja.
Und wie viele Freifunkknoten gibt es jetzt in deinem Dorf?
Wir haben am Anfang extrem hoch gebaut, also ein paar Nachbarn und ich. Und wir haben im Nachgang aber gemerkt, das ist viel zu viel gewesen. Also haben dann wirklich eins nach dem anderen eben halt abgerissen und geschaut, hat letztendlich geht es immer noch, funktioniert noch alles. Am Anfang schmeißt man mit Hardware drauf und macht sich über Airtime überhaupt keine Gedanken. Das ist meine Erfahrung halt gewesen. Und dann haben wir immer eins weggenommen und da noch eins weggenommen. Ich glaube, mittlerweile sind es ungefähr 20.
Ja. Und ihr habt da quasi eure Netzabdeckung optimiert, indem ihr dann nochmal irgendwie eine Art Messung vorgenommen habt? Oder
festgestellt habt, da sind zu viele Geräte in der Luft und mit weniger ist dann doch mehr.
Genau, und dann eben hat den einen oder anderen als Richtfunk eingeführt. Dann war auch die Akzeptanz da, dass man mal aufs Dach dürfte, um halt eben dann die Geräte anders zu platzieren.
Und deckt ihr dann jetzt einen Großteil eures Dorfes ab oder ist das tatsächlich so in dem Bereich, wo die Aktiven dann wohnen, dass da...
Also ich würde mal so 50-60% schätzen von dem Platz, wo eben auch Leben stattfindet. Also irgendwelche Orte, wo es in Richtung Waldflächen oder so geht, da nicht mehr so sehr stark, aber da, wo die Menschen aktiv sind, das ist immer so. Oder wo so laufen oder halt spazieren geht und so weiter sind. Auch der Spielplatz ist verdammt gut abgedeckt, der wird auch extrem genutzt. Und natürlich eben die Häuser letztendlich, um halt auch Backups wird mittlerweile dargestellt, also es ist halt das Angebot, wer halt einen Mac hat, der kann gerne seinen Backup verschlüsseln und dann eben an die Time Machine halt eben speichern. Das nutzen auch einige, weil sich halt das nicht lohnt für viele, eben selber eine Time Machine aufzustellen. Und dann geht es halt übers Freifunk. Das funktioniert halt problemfrei.
Local Content. Genau, ich sehe so ein paar Ähnlichkeiten zu Evernet in Thüringen, die ja auch ihr gesamtes Dorf, oder da sind es drei Dörfer, die insgesamt vernetzt sind, wo es dann noch den Dorffunk gibt und andere nette Sachen, die sie da implementiert haben. Da gab es auch hatten wir auch mal eine Folge mit Bluse dazu, zu dem Thema.
Ja, aber offenbar, was wir Städter hier nicht hinkriegen, also dass es tatsächlich eine lokale Nutzung gibt, das habt ihr
offenbar. Gut, da gibt es wahrscheinlich mehr Kommunikation unter den Bewohnern als.
Da gab es auch schon Stress. Ich habe den Leuten gesagt, ich möchte, ihr dürft gerne die Daten auf dem Server ablegen, aber ich möchte nicht zum Klartext. Weil ich möchte nicht irgendwann dafür anfangen, also letztendlich, es kann ja durchaus mal sein, dass so ein Gerät, auch wenn ihr einen eigenen Nutzer habt, dass es auch wegkommt, der Nutzer, oder dass irgendein Sicherheitslücke ist. Ich möchte keinen Klartext. Und ich habe da auch nicht reingeschaut, bis ich nach einem halben Jahr irgendwann mal festgestellt habe, Moment, da ist ein Virus, den mein Virenscanner auf dem Ding halt feststellt.
Das sollte nicht sein. Das
ja, und sein. Moment, ich sehe hier, mein Virenscanner meldet mir eine Datei mit Virus, das ist kaputt. Also da funktioniert was an der Verschlüsselung nicht. Und dann bin ich natürlich zu demjenigen gegangen, wir haben ja ausgemacht, das ist irgendwie... Ich fand es halt einfach dumm, weil letztendlich, ich habe Daten auf meiner Kiste liegen, die ich auch wieder bereitstelle, wo ich aber auch nicht selber sagen kann, letztendlich halt, was ist da drauf, wer zieht es und wo geht es hin. Im Nachgang habe ich dann mal wirklich alle informiert, dass ich jetzt mal drüber schaue über die ganzen Ordner und alles, was irgendwie nicht encrypted ist, moniere. Und es war dann leider 40-50%, würde ich sagen, also die Hälfte knapp, war dann wirklich nicht verschlüsselt.
Haben Ihre gesamte private Kommunikation und alles...
Das war natürlich irgendwie für mich auch ein Schock, aber die Leute sind, oder zumindest bei uns in der Gegend, die haben da gar nicht dran gedacht.
Ist ja auch so ein anderes Ding. Es war doch auch bei euch irgendwo in der Gegend die Geschichte mit dem Dorfpolizisten, der irgendwo hingelaufen ist und der Freifunkrouter muss ausgeschaltet werden.
Das würde ich jetzt aber in aller Ausführlichkeit hören.
Ja, wir betreiben aktuell in Freifunk-Ansbach, wir haben uns irgendwann mal von Franken weggefoggt, dann betreiben wir aktuell 3 bis 4 Gateways, manchmal 4, meistens 3, je nachdem, ob wir da eine kaputt ist. Und also Internet-Gateways, die halt eben außen im Freifunknetz ins Internet gehen. Und wir haben das auch jahrelang betrieben ohne einen VPN-Tunnel nach außen. Also wir haben halt sehr viele Ports eben nach außen gelassen. Wir haben nicht alle Ports direkt ins Internet gelassen, manche Ports haben wir noch über einen VPN-Dienstleister geschoben, aus dem Grund heraus, dass wir gesagt haben, wir haben einfach keinen Bock auf Abuse beantworten. Und Abuse beantworten muss man eigentlich vor allem deswegen, weil halt eben Torrent-Traffic drüber geschieht. Und wir hatten dann einen Deal mit dem Hetzner, das ist ein großer Hosting-Provider, würde ich fast sagen, der aber auch aus unserer Gegend kommt. Ah, ja. Das heißt, der kommt das ganze nach Hause und ist dann ungefähr 20 Minuten von uns daheim entfernt und mit dem kann man auch sehr gut. Ich bin auch selber ein Hetzner-Fan, obwohl ich in der Konkurrenzbranche bei ihm arbeite, aber mit denen kann man eben gut reden und dann haben wir gesagt, okay, wir routen den Traffic raus. Wenn es zu viel Abuse gibt, und das ist immer der Stress für einen Hetzner halt letztendlich, dann müssen wir halt nochmal reden, ob wir was ändern. Aber solange es euch nicht wehtut und uns nicht wehtut, die beantworten, dann warten wir jetzt einfach, was kommt. Und wir haben dann jahrelang, ich glaube 3 oder 4 Jahre, jeden Monat 30 bis 40 T eben dann rausgeroutet.
30 bis 40 Terabyte, okay.
Ja. Und also nicht so wenig für ein paar Dörfer, die da angeschlossen sind, oder für Landkreise. Also das wurde schon ganz gut genutzt. Da ist nie was passiert. Also hin und wieder musste man mal irgendwie Sony im Network oder so beantworten, aber es gab nie großen Ärger deswegen. Also 2, 3 kleine Nachfragen der Polizei. Hey, wir haben hier eure IP. Mit eurer IP wurde zum Beispiel, das war eine lustige Geschichte, es hat jemand über Freifunk, deswegen war dann außen hin die Freifunk-IP halt eben sichtbar, hat jemand ein VKN, das ist unser lokaler Nahverkehrbetreiber, Verkehr Großraum Nürnberg, hat sich jemand ein Dauerabo abgeschlossen. Und hat aber die Kirche, also das Konto einer Kirche angegeben.
Okay.
Und diese Kirche, diese Pfarrgemeinde hat ein ganzes Jahr gebraucht, um festzustellen, dass diese Lastschriften, die da jeden Monat abgezogen werden, von niemandem halt
autorisiert wurden,
sondern dass irgendjemand anders sein Dauerticket dadurch löst. Das wurde dann eben halt dann rückgängig, also halt die Lastschrift wurde rückgängig gemacht. Ich weiß nicht wie weit, aber die VKN hat dann eben eine Anzeige erstellt oder die Kirche, weiß nicht. Und irgendwann hat der Polizist angerufen, ja, was habt ihr denn da? Und wir hatten damals halt, haben natürlich versucht zu erklären und zu helfen und so weiter, aber dadurch, dass wir halt eben auch keinen Vertrag mit den Kunden haben, haben wir da auch keine Daten gespeichert. Und das war dann auch okay, dann haben die sich das erklären lassen und dann war es auch fein. Und solche Situationen hatten wir halt 2, 3 Mal, wo wir halt letztendlich dann halt mit Polizisten, vor allem aus dem Großraum Nürnberg, Kontakt hatten.
Das haben wir tatsächlich als Förderverein Freie Netzwerke auch 1, 2 Mal im Jahr solche Anfragen. Kommen auch oft aus Bayern irgendwie, habe ich das Gefühl. Werden dann genauso beantwortet von uns, dass wir halt auch sagen, wir speichern keine Daten. Wir helfen gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber wir haben leider nichts gespeichert.
Ja, ich finde es auch nicht verkehrt, Freifunk zu erklären. Also ich finde es auch ganz wichtig. Ich meine, im Nachgang letztendlich, was dann eben nochmal passiert ist, ist, dass in Ansbach jemand eine auf der lokalen Polizeiwebsite in Ansbach, also Polizei Ansbach, Polizei Mittelfranken besser gesagt, gibt es ein Kontaktformular. Und da war ein paar Kilometer von Ansbach in dem Ort war ein größeres Fest. Und dieses Fest war umstritten, weil in der Gegend sehr viele Leute leben, die halt nachts keine Musik mehr möchten. Und es gab die letzten Jahre schon immer Rumore und dieses Mal wurde übers Freifunk WLAN wurde eine Bombendrohung geschrieben.
Irgendwie habe ich es geahnt, dass das jetzt kommt.
Ja. Also natürlich, Polizisten sollen dann eben auch darauf reagieren, das finde ich auch richtig. Die haben halt leider nur in dem Moment falsch reagiert, sie haben sich den Namen vom in dem Fall war es MyLog, besorgt, halt eben vom Betreiber des Servers und sind dann
eingeritten und haben gesagt, hier du...
Ja, die wollten dann den Server beschlagnahmen. Also das war das Ziel der Polizei, war den Server zu beschlagnahmen. Also was macht man, wenn man den Server beschlagnahmt? Man geht zu dem mit der Rechnungsadresse hin. Und dann sind sie zu demjenigen mit der Rechnungsadresse hingegangen, der zufälligerweise auch noch in Ansbach gewohnt hat, also in der Nähe des Festes, was nicht so weit weg war. Und dann standen sie halt vor der Tür abends um 19 Uhr und wollten den Server ausmachen. Und dann haben sie halt eben alle Rechner konfisziert und sind dann wieder gegangen. Der Server ist natürlich weitergelaufen, weil der Server stand im Rechenzentrum in Frankfurt. Der hat eine verdammt gute Uptime. Der läuft auch immer noch. Aber letztendlich, das hat uns halt dann haben wir wieder schmerzlich gemerkt, war auch ganz amüsant im Nachgang. Ich habe dann am Montag, also derjenige hat sich dann an mich gewendet, weil ich immer der war bisher, der am meisten Kontakt mit der Polizei hatte. Wir haben uns auch irgendwann mal bei denen gemerkt und gesagt, ja, hallo, wir betreiben hier ein anonymisierendes Netzwerk. Wenn da mal was ist, bitte reitet nicht bei uns ein, kommt einfach vorbei, hier sind unsere Telefonnummern, ihr könnt uns auch gerne in der Nacht anrufen. Mhm. Also bei Fragen, tut das lieber, bevor ihr irgendwie Spaß habt. Und dann habe ich am Montag dann angerufen, also am nächsten Arbeitstag, es war ja Freitagabend und Samstag wollte ich dann auch nicht, weil ich wusste, die Spezialisten kommen eher erst am Montag wieder. Und dann rufe ich am Montag da an, ja, hi, hier ist der Johannes von Freifunk. Und dann kam sofort, oh ja, da ist was verdammt blöd gelaufen am letzten Freitag. Also das ist halt derjenige, der ist halt wieder aus dem Wochenende gekommen, der sich ein bisschen auskennt und der hat dann auch mal kurz in Bamberg bei der jetzt kommt's, Spezialeinheit Cybercrime.
Cyber,
ja. Nachgefragt und dann ging das relativ fix. Mittag hatten wir dann ein Date mit denen, nicht zum Mittagessen, sondern wir durften unsere Hardware wieder abholen. Die waren auch ein bisschen angefressen, dass wir eben nicht, also dass ganz offensichtlich die Spezialisten aus Bamberg sofort gesagt haben, sie sollen die Hardware sofort wieder rausrücken. Was auch extrem gut für uns war, weil das hätte ja auch, wenn sie uns am Kicker gehabt hätten, hätten die das trotzdem monatelang behalten können. Mhm. Also da muss man auch sagen, die waren in dem Moment echt freundlich für uns. Wir haben uns echt eine Stunde lang mit denen dann auch unterhalten über alle möglichen Themen. Ob das ein linkes Projekt ist, haben sie uns mehrmals gefragt, was ich auch ganz komisch fand. Also wirklich die Frage, ob es ein linkes Projekt ist.
Mhm. Also, wenn es ein rechtes Projekt gewesen wäre, dann wäre es kein Problem.
Naja, wir haben ja dann gesagt, wir sehen uns da irgendwie ein bisschen politisch neutral, wenn es ums Projekt an sich geht, weil wir letztendlich halt eher das Projekt für die gute Sache machen und nicht, weil wir in der politischen Partei damit gefallen wollen. Das hat ihnen aber nicht gefallen, diese Aussage irgendwie. Ja, aber dann ging es halt um das Mashing, dann ging es um eben halt Peering. Also wir hatten wirklich mal den kompletten Stack von unten bis oben, haben wir dann doch gemacht mit denen. Und es war extrem interessant. Was auch lustig war, im Nachgang habe ich da ziemlich viel Flack von verschiedenen Leuten bekommen, dass wir das der Polizei erklärt haben. Weil mit der Polizei redet man nicht. Und das sehe ich nicht so. Weil ich finde, wir dürfen unsere Ideen nicht nur den Leuten erklären, letztendlich, die uns eh schon zuhören, sondern ich finde, wir müssen auch den Leuten halt eben das Ganze erklären, was wir da tun, die vielleicht noch nicht so unserer Meinung ist, weil nur dann geben wir ihnen die Gelegenheit, das eben auch zu verstehen. Also ich finde, Bildung darf da nicht aufhören, wo sich jemand irgendeine Berufseinstellung geschlossen hat.
Und naja, ich meine, für zufällig zukünftige Konflikte kann es sicherlich nicht schaden, wenn die Polizisten verstehen, was ihr da macht und warum ihr das macht. Und vielleicht finden sie das ja auch ganz nett, wenn Leute was für die Allgemeinheit tun.
Wir haben das halt dann auf der Easter Hack im letzten Jahr in Würzburg vorgetragen, in einem halbstündigen Vortrag. Und ich glaube, der wurde extrem oft auf YouTube und auf media.ccc.de eben geschaut. Und wir haben auch im Nachgang öfter mal von Polizisten gehört, dass wir uns angeblich über sie ein bisschen lächerlich gemacht haben.
Ja. Das haben sie persönlich genommen.
Das haben sie ein bisschen persönlich genommen und ich habe das auch mal bei einer Autokontrolle erfahren dann. Das ist persönlich.
Oh.
Also der Vortrag heißt, wenn der Dorfpolizist Sturm klingelt. Ja, da sind aber auch Aussagen gefallen, wie zum Beispiel der eine Polizist, den wir dann am Montag früh angerufen haben, hat gesagt, ja, ihr müsst verstehen, die Kollegen sind halt eher auf schnelle Autos spezialisiert. Ich finde, er hat einen validen Punkt, weil ich möchte auch nicht zu PC-Sachen befragt werden, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Mhm. Und dementsprechend, wenn du das erkennst und wenn du weißt, okay, die Einspitz, die sind halt eben dafür da, eine Arbeitszahlung, das hat sich bewährt irgendwie in der Menschheitsgeschichte. Und dann darf man es auch so, ich glaube, wir brauchen auch nicht erwarten, dass jeder Polizist immer alles verstehen muss. Also ich glaube, ein bisschen breitere Bildung würde, vor allem im Medienbereich, aber es ist ja allgemein in den Regierungsthemen allgemein so ein Thema, würde nicht schaden, aber im Großen und Ganzen war das eine lustige Situation. Ja, aber da sind wir jetzt auch wirklich mit sämtlicher Hardware wieder raus, der Server ist weitergelaufen. Wir haben eigentlich war der Vortrag ja nur gedacht für die CCC-Community. Im Nachgang haben natürlich auch viel so AfD-Spinner und so weiter hat dann auch irgendwie uns geschrieben, ja, hey, hier die BRD GmbH hat euch versucht, zu knebeln.
Na gut, aber das Wichtigste ist ja, das Netz läuft weiter in Ansbach und...
Du erzählst unterhaltsame Geschichten, das ist toll. Ihr benutzt weiterhin kein VPN oder...
Also mittlerweile benutzt man wieder ein VPN, das hat aber eher die Gründe letztendlich, dass in Bayern das deutsche Polizeigesetz, das bayerische Polizeigesetz deutlich verschärft wurde.
Aha.
Und bisher waren wir eigentlich immer auf der Linie, dass wir sagen, okay, wir speichern zwar selbst nichts, aber wir möchten trotzdem, dass die Daten in Deutschland bleiben, weil wir persönlich glauben, dass in Deutschland die Polizisten immer noch bessere Antworten bekommen. Und zwar nicht nur von uns, sondern eben auch halt von den ISPs, wo wir eben halt unsere Hardware hosten. Das war unser Ansatz immer. Wir lassen das alles in Deutschland. Nachdem allerdings diese Drohkulisse, die die Polizei Bayern da, oder beziehungsweise die CSU, die ja dafür aus meiner Sicht allein verantwortlich ist, so hochgefahren wird, haben wir gesagt, okay, wir schalten jetzt wieder VPNs ein, einfach um uns ein bisschen mehr aus der Sicht zu nehmen, also um die Chance einfach zu verringern, dass, also nach außen hin ist jetzt ein Anonymisierungsdienst, der irgendwo auf den Cayman Islands sitzt, da kann die Polizei jetzt rangehen und die fragen. Aber wir tun das nicht, weil wir ihnen eigentlich die Informationen vorhalten wollen, sondern wir tun das nur, weil wir eigentlich keine Lust haben, dieses Thema tausendmal zu erklären und weil wir einfach keine Lust haben auf diesen bürokratischen Prozess, wo wir unsere eigene Unschuldigkeit halt eben dann mehrmals eventuell beweisen müssen. Und VPN, ja, hat ein bisschen mehr Ping, aber für uns als Nutzer des Internets, also wenn wir jetzt nur das Internet sich sehen, ist der Unterschied nicht so groß, weil unser Netzwerk halt eben nicht auf Skalierung so sehr ausgelegt ist. Also wir wollen keine 100 Millionen Nutzer da drin haben, die eben schnellste Leistung sehen. Wir wollen eine Internetgrundversorgung anbieten und halt eben den Internetnetzwerkverkehr haben. Das ist unser Ziel.
Und wie viele Nutzer habt ihr so über den Tag?
Ja, das ist ganz, ganz schwer. Meistens haben wir, also wir sehen immer nur die Peak-Zahlen, die gleichzeitig online sind und da haben wir insgesamt über alle verschiedenen kleinen Communities immer so 1.000 bis 3.000, würde ich so sagen.
Wow, das
gleichzeitige Clients. Also Nutzer wissen wir nicht, wir sehen halt nur Clients. Und mal weniger, mal mehr. Zu Veranstaltungen ganz, ganz viel mehr teilweise. Aber letztendlich, das ist sehr schade. Wir hätten das gerne weiterhin gemacht mit den direkten Ausleiten. Mit der aktuellen politischen Situation sehe ich mich halt nicht in der Lage. Ich fühle mich so, als müsste ich deutlich schwerer beweisen, dass ich unschuldig bin.
Eigentlich im Rechtsstaat ein Unding, da geht es
darum, die Schuld zu beweisen,
Unding, nicht, dass du die Unschuld beweist.
Aber lieber sichere ich mich jetzt eben dadurch ab, durch eben Pseudonymisierung bzw. Anonymisierung, was ich eben halt eben habe, mich und meine Nutzer, bevor ich eben halt im Nachgang halt diesen Rechtsstaat eben halt mit seinen extremen Verschärfungen halt eben dann gegen mich ab.
Wusstest du übrigens, dass der Bayerische Landtag dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nie zugestimmt hat?
Ja, der Bayerische Landtag hat auch nicht zugestimmt, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind im Grundgesetz.
Ja, also die haben 49 hat die CSU und die Bayernpartei mit, glaube ich, 104 zu 65 Stimmen die Gültigkeit des Grundgesetzes für Bayern abgelehnt. Und zum 50. Jubiläum, also 1999, gab es eine Petition für den Bayerischen Landtag. Sie hätten doch jetzt mal zum 50. Geburtstag zumindest formell das Grundgesetz einkennen können, aber haben sie nicht gemacht. Und jetzt zum 70. natürlich auch nicht.
Ja, warum soll man das Verhalten jetzt ändern?
Genau, und ich meine, es würde ja auch negative Publicity schaffen, wenn man das nochmal hervorkehren würde, dass der Bayerische Landtag als einziges Bundesland... Ja. Natürlich gilt das Grundgesetz natürlich auch trotzdem auch in Bayern, weil sie sind ja nicht aus dem Bundesstaat ausgetreten, aber sie haben nie zugestimmt. Da muss jemand dran denken, wenn die CSU sagt, ja, hier, Extremismus, ja. Bla bla.
Ja, es ist allgemein eine schwere Situation in Bayern, das zu verstehen teilweise. Und ich meine, das Problem ist natürlich auch, dass es halt eben andere Themen gibt, die in Bayern da sehr gut funktionieren, was halt vor allem die wirtschaftliche Situation halt eben angeht. Und das natürlich dann auch in vielen anderen Bundesländern, so kommt es mir zumindest über, halt, das auch so eine Art Vorbildfaktor hat in bestimmten Bereichen. Und bezieht sich eben nicht nur auf die wirtschaftlichen Entscheidungen, sondern eben halt unter anderem auch auf solche Sachen wie eben Polizeigesetze und so weiter.
Ja, aber das ist ja nicht vorbildlich. Das ist ja,
das sehen wir so. Gruselig. Aber im Zweifelsfall zeigen wir immer, ja, aber in Bayern funktioniert es doch auch. Weil schau dir an, da gibt es überall grüne Wiesen und alle Menschen sind glücklich und so weiter und so fort. Aber das ist absolute falsche Darstellung, aber es wird halt eben gerne als Verkaufsargument
genutzt. Die heimatliche Idylle, die dann... Blau-Weiß, blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Landschaften.
Und dann hast du noch einen Bundesliga-Verein, der irgendwie in Deutschland Fußball die Top-Mannschaft ist, unbestritten. Und das nutzen die halt eben schamlos aus. Ich glaube, das wird sich und befürchte ich und hoffe ich irgendwie zugleich, ist in den nächsten 30, 40 Jahren erledigen, wenn die Automobilindustrie in Deutschland eben geschöpft ist, weil sie nicht mitziehen jetzt können. Und dann, glaube ich, wird eben Bayern halt nicht mehr so dastehen und dann ist halt die Frage, wie es da weitergeht.
Ja, Bayern hat ja auch lange Zeit tatsächlich auch im Länderfinanzausgleich als Nehmerland
gelebt. Nettoempfänger und zwar massiv. Ich glaube, der größte.
Ja, bis, ich glaube, 70er oder 80er Jahre. Also das ist echt lange sogar. nur die letzten Jahre. Natürlich wird jetzt wieder gesagt, ja, aber man hat jetzt schon alles längst zurückgezahlt. Ja, wenn man die Inflation anschaut, dann schon. Aber wenn man natürlich den Inflationsausgleich macht, dann nicht unbedingt. Ja.
Noch ein Stichwort Bayern-WLAN. Gab es ja auch mal irgendwie, wurde ganz groß verkündet von Herrn Söder, glaube ich, so als die Alternative zu Freifunk oder überhaupt, dass überall freies WLAN verfügbar sein sollte.
Ja, ab 2050 auch in Bussen, so war es doch.
Man muss dazu sagen, dass der Söder ja mittlerweile bayerischer Ministerpräsident ist. Das war er damals noch nicht. Damals war er ausschließlich meines Wissens bayerischer Heimatminister. Ja, wir haben einen Heimatminister.
Und wir haben noch jetzt alle einen.
Stimmt,
Seehofer. Der Heimathorst. Ja, Söder hat es relativ gut im Blick, halt eben zu sagen, letztendlich, was beschäftigt gerade eben die Themen. Ich weiß nicht, er hat ein paar gute Berater, glaube ich auch. Was ist eben gerade aktuell an Themen und wofür muss er eben gerade so einen Vorschlag liefern? Und ein aktueller Vorschlag zum Beispiel ist momentan im letzten, von einem halben Jahr oder von einem Jahr, ist 1 Euro pro Tag ein Ticket für ganz Bayern, für die Großräume der Verkehre.
Ja, die Frage ist, ob er es tatsächlich liefern will oder einfach jetzt so gut darstellt.
Genau, und ein ähnliches Projekt war eben das Bayern-WLAN. WLAN war eben damals ein Thema vor ein paar Jahren, 4, 5 würde ich sagen, schätze ich. Und da hat Söder gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein Projekt, halt letztendlich weiß-blaues WLAN. Und
also sehr meine Funkwelle ist weiß-blau.
Polemisiert. Ja, und das wurde dann ausgeschrieben. Im Nachhinein wurde mir erzählt, also Gerüchten zufolge, war die Ausschreibung auch so gebaut, dass nur ein großes Unternehmen da wirklich teilnehmen konnte. Und zwar mussten diese Geräte immer mehr die SSIDs ausscheiden. Und beim Rosa Riesen war das damals nicht möglich, dass sie eben über ihre Standard-Hotspot-Hardware eben SSIDs ausschicken. Deswegen war da eben Vodafone sehr stark im Boot dabei. Und Gerüchte zufolge war das auch eben absichtlich so geplant, weil man mit der Telekom aufgrund des gescheiterten Breitbandausbaus auf dem Land, wo ja eben Bayern sehr viel davon hat, ein bisschen auf dem Kriegsfuß stand. Weil die Telekom ein absolut arrogantes Verhalten, das habe ich auch selber mitbekommen, beim Ausbau eben an den Kopf legt, ja, wenn wir morgen nicht kommen, dann kommen wir vielleicht übermorgen oder wir kommen erst nächstes Jahr, wir garantieren noch keinen Termin. Und wir können den Vertrag gerne jederzeit ändern. Und dadurch, dass sie eben die einzigen sind, die anbieten in Bayern vor allem, haben die da eine absolute Monopolstellung. Und das im Bayern-WLAN ist dann eben halt so ausgeführt worden, das bestand aus 2 Komponenten. Das eine war der Internetanschluss, der wurde bevorzugt über Kabel, also Kabel Deutschland damals noch, jetzt ja Vodafone, und eben über Vodafone DSL bereitgestellt. Und zusätzlich gab es eben noch eine On-Top-Box eben fürs Bayern-WLAN. Und ich glaube, ich bin mir nicht 100% sicher, aber man war immer bei 50 bis 80 Euro im monatlichen Dauerbetrieb. Da kenne ich die Zahlen aber nicht genau, das ist nur ein Hörensagen. Und eine Anschaffung von mehreren 1000 Euro initial. Also ein schweineteures Ding. Söder hat es aber hinbekommen, dass alle CSU-Bürgermeister das versucht haben, bei sich zu implementieren. Und die CSU-Bürgermeister haben in Bayern die Mehrheit. Deswegen war es jetzt einer großen Prozentsatz der Rathäuser ist jetzt wirklich ein Bayern-WLAN-Hotspot irgendwo aufgestellt. Und auch die ganzen Universitäten haben das meines Wissens auch bekommen. Teilweise wurde es eben vom Bund übernommen, wenn nicht vom Bund, vom Freistaat übernommen, Freistaat Bayern, und eben teilweise mussten sie es eben halt selbst bezahlen. Im Nachgang ist das ein absoluter Rohrkrepp hier, denn man bekommt immer eine hübsche Splashpage davor. Man muss erstmal natürlich schön abhaken, dass man keinen Scheiß, also nicht irgendwie CSU beleidigt oder so mit dem WLAN macht. Und,
ich wähle nächstes Jahr wieder die CSU.
Ja, und dementsprechend, das sind halt Wahlprojekt. Freifunk war dann einfach vor der Tür. Wir hatten mehrere Projekte, wo wir gesagt haben, mit der Stadt gemeinsam das zu machen. Und da gibt es eigentlich 2 Themen. Das eine ist, die Stadt will Freifunk machen, weil da irgendjemand von der CSU sitzt. Oder das zweite ist, die Stadtwerke wollen irgendwas selber machen. Also das Zweite war dann eben auch ganz oft, dass die Stadtwerke sagen, hey, wir wissen das mit dem WLAN, das könnte jetzt kommen. Wir haben ja auch Busse, wir machen jetzt eigenes Stadtwerke-WLAN. Mhm. Und wir möchten dann auf die Splashpage, möchten wir dann eben Werbung platzieren für die Stadt und das möchten wir uns dann zahlen lassen. So war zumindest in Ansbach so die erste Begründung, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Also ist das Projekt wieder eingeschlafen? Oder lebt in Rathäusern zurzeit noch weiter, wo das mal installiert wurde?
Das Projekt ich würde nicht sagen eingeschlafen, das gibt es auch noch, das Projekt, aber ich finde es bemerkenswert, wie gut es Verwaltungen in Bayern schaffen, das Projekt zu boykottieren. Also halt eben, dass sie selber langsam sind bei der Implementierung, dass sie sich unglaublich dumm anstellen bei den Formularen, das zu beantragen. Also man merkt halt extrem, dass selbst die Verwaltungen da keine Lust drauf haben, was einfach sehr teuer ist für die gebotene Technologie. Aber für Freifunk ist es natürlich schädlich, weil natürlich dann Freifunk eben bis auf wenige Ausnahmen halt eben oftmals draußen bleibt.
Vielen Dank für deine spannenden Geschichten und deine Einblicke. Das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Ja. Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank,
Jungs. Sehr gerne.